Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Also für uns Christen darf es deshalb schon heißen, danke Gott, dass du mir Recht geschaffen hast. Dafür, dass du meine Schuld bezahlt hast, das Urteil, was ich empfangen hätte sollen, dass du das am Kreuz schon für mich mit deinem Tod bezahlt hast. Ja, das sind juristische Themen, die uns da bewegen. Und auch wenn der Psalm mehr von einem juristischen Thema spricht, wo er gerade drin gesteckt hat, das kann euch auch passieren. Und dann heißt es so nach einem römischen Sprichwort, ihr kennt es alle, vor Gericht und auf hoher See, da ist man allein in Gottes Hand. Ja, da weiß man nicht, wie es ausgeht. Ja. Auf hoher See und vor Gericht. Kann man Recht haben, muss man kein Recht bekommen. Aber bei uns geht das anders, wie wir heute hier gehört haben. Und da dürfen wir uns freuen. Und wenn wir nun mal vor Gericht stehen, dann suchen wir natürlich die richtigen Worte. Ich weiß nicht, wer schon mal vor Gericht gestanden hat, also mir ist es schon mal passiert. Ja, dann musst du dir genau überlegen, was du sagst. Und in Matthäus 10, Vers 19 heißt es, ich zitiere, wenn sie euch vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt, denn zur rechten Zeit wird euch Gott das rechte Wort geben und das ist doch eine ganz wunderbare Verheißung. Das heißt, das rechte Wort in den Mund. Und darum geht es ja, aber wir wissen, wie schnell so diese Worte uns auch in Schwierigkeiten bringen können. Ja, die sind so schnell rausgeplatzt aus uns. Und so Worte können uns im schlimmsten Fall sogar vor Gericht bringen. Ja, wenn wir jemanden beleidigt haben oder was auch immer. Und deshalb möchte ich mich heute dem Aspekt der Worte zuwenden, die wir so reden. Was die auswirken, welches Gewicht sie haben. Was rede ich so den ganzen Tag? Welche Bedeutung hat das? Manchmal rede ich mich vielleicht um Kopf und Kragen. Ein weltliches Sprichwort sagt, ein Mann, ein Wort. Und eine Frau, ein Wörterbuch, sagt man. Also Amerikaner hätten wohl festgestellt, dass eine Frau 6-mal mehr reden würde, außer am Handy, da sind die Männer mehr. Aber man hat zwischenzeitlich festgestellt, das ist ein Mythos. 2007 hat man mit 400 Studenten eine Beobachtungsstudie gemacht und die auch wissenschaftlich ausgewertet. Und da hat man 400 Leute, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, mal mehrere Tage einen Audiorekorder umgehängt und mal gezählt, was für Worte die so reden. Und das Fazit, ich darf es vorwegnehmen, Männer und Frauen reden im Schnitt gleich viel. Ganz wenig Unterschied. Wobei es Probanden gab, die es am Tag auf 800 Wörter schafften. Ihr könnt jetzt denken, oh, das ist ja ganz schön viel. Das waren aber die mit dem wenigsten, der wenigste. Und die meisten, es hat einer geschafft, auf 47.000. Also das ist eine Diskrepanz, ne? Von 800 bis 47.000. Was reden wir da den ganzen Tag? Also das war der, am meisten geredet hat. Ich sage der auch. Man könnte auch sagen, der Proband. Am Ende hat man festgestellt, dass das mehr vom Charakter abhängt als vom Geschlecht. Also man kann nicht, ich kenne Frauen, die reden wirklich viel, aber ich kenne auch Männer, die reden viel und umgedreht. Und angesichts dieser vielen Worte, die wir so tagtäglich von uns geben, war es mir so ein Anliegen, diese Wortethematik mal biblisch etwas tiefer zu hinterfragen, etwas tiefer zu beleuchten. Denn in Jakobus 3, Vers 2 heißt es, machen wir da nicht alle Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Und da seht ihr diese ganze interessante Thematik, diese Wechselbeziehung. Tja, wenn ich meine Zunge im Zaum halten kann, kann ich auch meinen Körper im Zaum halten. Also das, was ich tue. Und jetzt vor Ostern fasten ja viele, manche Süßigkeiten, manche fasten Alkohol, manche fasten auch Worte. Also da kann man so zu so einem Schweigeseminar gehen, das wird oft in Klöstern angeboten und dort darf man nichts mehr reden. Du musst sozusagen bei Tisch deinem Gegenüber das von den Augen ablesen, ob der gerade den Honig haben will. Reden ist nicht mehr. Das kann heilsam sein, aber ich denke, wer das einmal mitgemacht hat, dem werden auf einmal die Worte bewusst. Ei, weil du lange jetzt nichts mehr gesprochen hast, du hast auch nichts mehr gehört und auf einmal werden Worte, haben auf einmal mehr Gewicht. Was rede ich denn da? Und so ist es auch bei Gott. Er hört nämlich zu, was wir reden. Nicht nur der Teufel. Gott, Menschen, alle hören zu. Und wir hören dann und sehen auch klarer, weil uns Jakobus 3, Vers 10 bewusst macht und bewusst wird. Dort heißt es, aus einem Mund gehen Lob und Fluch. Aus einem Mund. Es soll aber nicht so sein, liebe Brüder. Also, das wissen wir alle. Und auch, dass unsere Zunge, steht dann Jakobus 3, 4, ja, wie ein Ruder an einem großen Schiff ist. Ja, also so, wie ich rede, lenke ich ein Riesenschiff sozusagen, wie auch mein ganzes Wesen oder auch meine Familie oder vielleicht die mir unterstellt sind auf Arbeit. Ja, all das, was ich rede, da bewegt sich viel. Warum legt die Bibel so einen großen Wert dann auf Worte? Wenn die Welt doch sagt, Worte sind Schall und Rauch, meine Güte, man merkt das nicht nur bei Politikern, vor der Wahl so, nach der Wahl vielleicht anders, Schall und Rauch. Mit Worten aus der Bibel heraus gehen Kompetenzen einher. Das heißt, 1. Mose 1, nicht die ganze Geschichte, diese Schöpfungsworte, und Gott sprach. Er sagte ein paar Worte und es wurde. Also er sagte etwas, nicht, so wie in einer Computersprache, und dann, boom, dann entwickelte sich auf einmal das Weltall, da ging es los und da gingen die Sterne los und dann sprach er und hat das sozusagen alles in Worte formuliert und so wie er gesprochen hat, boom, ist es geworden. Meer, Berge, ja. Und wir wissen das ja selber schon, dass unsere Worte, selbst wenn wir unser Handy jetzt eine SMS oder eine WhatsApp oder wie auch immer schreiben, wir können darauf sprechen und dann schreibt das auf. Das könnte ich euch jetzt hier zeigen, aber ihr wisst es alleine. Und man entwickelt jetzt Autos, wo man auch sprechend navigieren kann. Nicht? Auto, fahr mal rechts, mal links, am Ende macht es noch alleine. Aber man kann Befehle geben. Auch auf Arbeit geben wir dem Computer einen Befehl, macht er das. Sprachlich. Also unsere Worte haben auch schon Schöpfungskraft. Ja, also man spricht etwas und es wird. Wir sind ja sozusagen Ebenbilder auch von Gott als solche gestaltet. Also das, was ich rede, hat Wort und Gewicht bei Gericht. Ja, oder Worte beschreiben im Patentrecht. Früher mussten alle Patente auf Deutsch übersetzt werden. Weil nur in Deutsch konnte man etwas sehr präzise beschreiben. Nicht? Wenn du in Englisch das manchmal so siehst, da hast du so viel Interpretationsspielraum, da könnte man viel hineindenken. Aber heute ist das nicht mehr so mit den Patenten. Du kannst Worte des Zeugnisses reden. Wir alle wissen, dass Worte auch verletzen können. Das spüren wir, aber wir reden das auch. Wir beten an, wir loben, wie wir es gerade gemacht haben, aus demselben Mund. Und da heißt es, ja, das steht jetzt nicht in der Bibel, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ja, also es steht nicht in der Bibel, aber in Sprüche 15, Vers 23 heißt es dazu, ein Wort zur rechten Zeit ist sehr lieblich. Ja, das ist wieder eine Ermutigung. Und in Sprüche 25, 11 heißt es dann, ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Hat schon Gewicht. Wir merken, reden ja, ist auch gewollt von der Bibel, aber wie, würde meine Frau sagen. Meine Frau würde sagen, ja, so wie es in den Wald hinein ruft, so schallt es dann auch hinaus. Ja, wenn ich mal irgendwie mich vielleicht im Wort vergriffen habe. Aber das ist ja nicht biblisch, nur in den Wald hineinrufen und dann schallt es auch. Biblisch dürfte da, nur du rufst etwas Böses hinein und biblisch müsste eigentlich was Nettes zurückkommen. Nicht? Ja, also das ist so unsere Erwartung zumindest als Christ. Hilfreich bei den Worten können uns da die drei Siebe sein. Drei Siebe, ich weiß, das geht auch mit fünf Sieben und mit sieben Sieben, aber da ihr euch eh nicht viel merken könnt, nicht? Wenn wir reduziere ich das mal auf die drei Siebe. Ja, bei so einer Predigt, ich frage euch dann hinterher mal, was übrig geblieben ist. Nicht? Es ist ja oft so, also sagen wir mal drei Siebe, das erste Sieb Wahrheit. Ja, ist das, was ich sage, wahr, ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall habe ich gehört, dass der das gesagt hat und der ist also ziemlich vertrauenswürdig. Ja, war ich persönlich dabei. Und selbst dann, wenn ich dabei war, wissen wir aus dem Jüngerkreis, dass ja jeder eine andere Position hatte, jeder eine andere Sicht und jeder das Evangelium etwas anders beschrieben hat, nicht gleich laut, ne, sondern immer etwas anders, andere Worte gefunden hat und damit auch die Ehrlichkeit und die Wahrheit darüber kam. Nicht? Also es hat ja ein amerikanischer Professor, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, mal auseinandergenommen und hat gesagt, ja, wenn man das juristisch bewertet, ja, das sind überall haben die Jünger das anders geschrieben, aber wenn die das gleich geschrieben hätten, wäre es unwahr. Die hatten alle eine andere Position, nicht? Und somit hat sich das wunderbar ergänzt. Und was sie gesehen haben, ja, Wahrheit. Habe ich das nur gehört? Darf ich das sagen? Ist das richtig? Das zweite Sieb wäre Güte. Also habe ich das durch das Sieb, also Güte ist ja so ein altes Wort, übersetzt hieße das, also so eine freundliche Nachsicht. Ja, also ich hätte dir das schon gerne an den Kopf geknallt jetzt, aber wenn ich dann das durch das Sieb der Güte fließen lasse und dann so freundlich, nachsichtig, kommt unten dann vielleicht nichts mehr raus. Was ist, wenn ich etwas mit Güte erfüllt sage? Wie hört sich das an? Will ich so etwas auch über mich hören? Ja, will ich, gerne. Und da ist dann immer die Frage, was ist mein Leitmotiv, dass ich überhaupt etwas sage? Was ist mein Herz dazu? Also Sieb Güte. Und das dritte Sieb, notwendig. Ist es Notwendigkeit, ist es überhaupt notwendig, das zu sagen? Ist das, was ich sagen will, wendet das gerade eine Not? Ja, dann wäre es notwendig. Oder kann ich es lieber weglassen? Also, wie gesagt, Wahrheit, Güte, Notwendigkeit. Ich werde euch abfragen hinterher. Denn ein Bibelwort sagt, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Prediger 1, Vers 18. Also, das heißt, es gibt auch viel Dummheit in der Welt, auch unter uns sicherlich. Ja. Und wenn du dann sehr weise bist, ja, erlebst auch viel Enttäuschung. Und weiter heißt es dort, wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz. Ja, also wer es genau weiß und dann die andere sagt, meine Güte, nee, die denken falsch, ich weiß es wirklich besser, das schmerzt einen. Also Sensibilität ist gefragt. Denn wir wissen, neben dem kleinen Ruder haben Worte ja so eine große Bedeutung, dass wie ein kleiner Funke, heißt es in Jakobus 3, Vers 5, wie ein kleiner Funke so ein Wort einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Ja, wir wissen das. Und deswegen heißt es im Psalm 141, Vers 3, Herr, hilf mir, den Mund zu halten, wenn ich schweigen soll. Wichtig, wenn ich schweigen soll. Nicht? Schweigen kann schlau sein, wenn du so am Tisch bist, wenn ich jetzt unterwegs bin und man stellt ein Projekt vor und man hat etliche Leute da und also die, die nichts sagen, die kommen immer gut weg. Die, die etwas sagen, da merkst du, aha, Intellekt dabei oder nicht, oder wir haben sich jetzt gewählt, ausgedrückt, oder wenn du nichts sagst, bist immer super. Ja? Also, wie gesagt, natürlich kann das auch eine Überlegenheit darstellen, wie kleide ich etwas in Worte. Es kann auch etwas uns überheblich erscheinen, was vielleicht nicht ist, wie auch immer. Ganz egal, schweigen kann schlau sein. Wir haben jetzt viel gehört, ja, Mund halten und dergleichen und lieber nichts sagen, aber es gibt eine Ausnahme in der Bibel. Und da heißt es, wo uns die Bibel auffordert, zu bekennen und Zeugnis zu geben. Und nicht nur eine, aber die mir jetzt wichtig ist. In 2. Timotheus 4, Vers 2 ist es dort dieser missionarische Aspekt und dort heißt es, predige das Wort. Halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit, strafe, drohe, ermahne mit Geduld und Lehre. Mein, dachte ich, boah, erst nicht, so ein bisschen, lieber mal ein bisschen schweigen. Und jetzt, wenn es um wirklich wichtige Sachen geht, wie das Evangelium, dann dürfen wir nicht schweigen. Ja, ich muss mich erinnern an meine Studienzeit. Dort hatten wir eine junge Frau, die hat das Evangelium wirklich im Wohnheim jedem erzählt, bis es allen lästig wurde. Und dann haben die ausgegrenzt. Und der Detlef, der hat sich so schweigend daneben gestellt. Nur so schweigend. Heute wird mir das bewusst, dass das tut einem leid und weh. Aber in Matthäus 5, Vers 11 heißt es dort, wenn wir jetzt eben, wie ich das bei meiner Kommilitonin so gesehen habe, dass es auch mal in die Hose gehen kann. Ja? Und dort heißt es, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Das war der passiert, meiner Kommilitonin. Boah, da war ich still. Wir sehen, Worte reden ist auf ein schmaler Grat. Es kommt also auf meine Motive an. Ja, kommen die aus meinem Herzen, diese Motive, das, was ich sage. Und dann will ich euch noch vor Augen führen, dass diese Worte, die wir reden, auch natürlich eine geistliche Bedeutung haben. Ist ja nicht nur so, wie ich mit meiner Frau erzähle, ja, könnte ich schimpfen oder sie schimpft mal mit mir. Hat das eine geistliche Bedeutung? Ja. Erstens, die Worte werden gehört. Ich habe schon gesagt, von wem? Natürlich Gott hört, der Teufel hört mit, meine Frau hört, nicht? Oder derjenige, der gegenübersteht. Worte kann man schlecht zurücknehmen. Ihr kennt dieses Thema, wo da eine Frau was Schlechtes über einen Pfarrer erzählt hat und dann hat das gar nicht gestimmt und hinterher hat er gesagt, was kann man denn jetzt machen? Komm her, ich habe eine Aufgabe für dich. Tu ganz viele Federn einsammeln, weiße, Schwarze. Und dann hat er sie auf den Kirchturm geschickt und tut die alle rauswerfen aus dem Kirchturm. Und sagt sie, ah, jetzt, das habe ich jetzt gemacht. Ja, sagt er, und jetzt sammle alles wieder ein. Na, ihr kennt das. Es geht nicht. Worte sind gesagt und die kannst du, die gehen ja um die Welt, die Worte, und kannst du nicht mehr so zurückholen. Im Geistlichen schon, wir können uns darunter beugen, wir werden das gleich noch vertiefen. Also, sie werden gehört. Zweitens, diese Worte werden auch gepflanzt, ob du das willst oder nicht. Diese Worte, es ist wie eine Saat, wie eine Ernte, das, was du sagst, das wird auch in dem anderen gepflanzt. Also wenn ich jetzt ganz viel Negatives meiner Frau pausenlos erzähle, dann tue ich in sie eine schlechte, negative Saat hineinlegen. Das bin ich dann, ja, wenn meine Frau grimmig ist und wird. Oder meine Kinder. Das ist meine schlechte Saat, die ich dann mit Worten auch geredet habe. Gute Worte, negative Worte. Was ist denn der Acker? Wo hinein sehe ich denn? Ja, wir wissen das aus der Bibel, das ist unser Herz. Ja, würde ich jetzt meiner Frau nur Schlechtes reden, das geht nicht in den Kopf nur und dann legen was zur Seite, sondern es fällt ihr in das Herz, weil das ist der Boden, das ist der Acker und dort wurzelt es auch. Auch negative Sachen wurzeln dort. Sprüche 21 spricht, bewahre dein Herz. Das heißt, wir sollen es auch für den Herrn offen halten. Es ist ein, und der weicheste Herzensboden ist ein Kinderherz. Die Saat, das heißt in der Bibel geht 10 bis 100-fältig auf, nicht nur die gute, auch die schlechte Saat geht so auf. Gott beurteilt dann nach den Früchten. Als uns das mal so bewusst geworden war, mir und meiner Frau so vor 20 Jahren, wir hatten damals erst 3 Kinder, das 4. kam etwas später und die waren so 8 oder 6, 8, 10 Jahre. Und bei einer Seelsorgekonferenz ist uns das mal so bewusst geworden, dass wir mitunter da auch Dinge reden über unseren Kindern, die sie ja dann so aufnehmen. Und wir sind dann nach der Konferenz vor ihnen niedergekniet und haben sie um Vergebung gebeten, einfach für das, was wir an ihnen getan oder auch nicht getan haben, wo wir sie verletzt, vielleicht auch, ja, war gar keine Schuld da, nicht? Da haut man mal ein paar hinter die Ohren, wenn du da 3 hast, noch irgendeiner wird's, dann trifft's den, nicht? Und er hatte gar keine. Und ja, unsere Kinder haben uns natürlich vergeben und dann sind wir aufgestanden und haben jedes einzelne Kind gesegnet. Das hatten wir in der Konferenz gelernt. Das wusste ich zwar früher schon, aber dann erst haben wir es umgesetzt und das immer öfter mit meiner Frau. Und das hatte den Effekt, dass unser Mittelkind, ihr wisst ja, Sandwich-Kinder sind nicht immer so einfach, die fallen da hinten runter, sind nicht die Großen und nicht die Kleinen. Und da ist manchmal wie so eine Glasscheibe zwischen mir und ihm gewesen. Und danach war das weg. Es war immer so ein Mama-Kind nur und dann kam der Papa, Papa. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja, danach war das weg. Diese schlechte Saat konnte sozusagen ausgerissen werden, ans Kreuz gebracht werden, war weg. Ja, was das Herz voll ist, das geht der Mund über, das ist egal. Bist du schlecht voll, dann geht es schlecht über. Und hast du Gutes im Herzen, dann geht der Mund auch davon über. Ja, das kann ein richtendes Wort sein, Vorwürfe, Kritik, das liegt uns doch so nahe, nicht? Das kann doch fix dann, ist das raus aus dem Mund. Und den anderen trifft das. Oder sprechen wir lieb, aufbauend? Wir erteilen mit unseren Worten nicht nur im Segen Gott Anrechte, sondern auch dem Satan. Wir zeigen damit sozusagen, ja, du hast die Möglichkeit. Der Satan, Hiob sagt in Kapitel 3, Vers 25, was ich gedacht habe, das ist über mich gekommen. Ja, und wenn du noch etwas sprichst, ist noch schlimmer. Das heißt, positiv denken. Ja? Nicht negativ wie, ja, du bist immer so launisch. Ja, schon das immer ist schlimm. Ja, und dann, wenn uns das manchmal so passiert in der Ehe, dann haben wir uns das Mandat erteilt, komm, dann Zeigefinger hoch, die Worte wieder zurücknehmen, Buße tun darüber. Gleich im Einvernehmen. Ja, habe ich unglücklich ausgedrückt, Judith, lass es mich anders formulieren, damit ich dir sage, was ich dir sagen will. Ja. Oder mir geschieht das immer. Ich versage immer. Ich bin ein richtiger Unglücksrabe. Ja, und wenn du das pausenlos so vor dich hinredest, dann sagt der Teufel irgendwann, das stimmt. Ja, das, dann hat er ein Anrecht, da auch Dinge zu tun im Negativen. Auch wenn du schlecht über dein Kind redest, das schaffst du nie. Ja, ach, aus dir wird nie was. Ja, was denkst du, was das für eine Saat ist in deinem Kind, was dann wächst? Ich kann nichts. Und dann bist du, denkst du, ei, was habe ich denn da alles falsch gemacht? Aus meinem Kind wird nichts. Ja, das ist die Saat, die wir dann dort hineingelegt haben. Obwohl wir doch viel mehr sagen könnten, der Herr ist mein Retter. Nur mit einer positiven Erwartung. Ich will mich nicht fürchten. Der Herr ist mein Arzt, auch wenn ich krank bin. Ja, und wenn er mich nicht heilt, dann, aber er hat meine Seele geheilt und hat mir die Freude bewahrt. Dass wir nicht dem Geist der Furcht Raum geben. Es sind diese negativen Aussagen, genauso wie die positiven Aussagen ja Segensworte sind, sind die negativen Aussagen Fluchaussagen. Ja? Und dann erschrickt man, dass man sein Kind in dem Moment verflucht hat. Oh, dann nimmt man das, wenn es gut geht, wieder zurück. Wenn man sagt, das macht mich ganz verrückt. Das ist nicht mehr zum Aushalten. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und das sagst du einen ganzen Tag lang. Da brauchst du dich nicht wundern, was dann passiert. Du wirst verrückt. Du kannst das wirklich nicht aushalten. Und du kannst das auch nicht mehr ertragen. Ja, du hast es über dich ausgesprochen. Wie proklamiert. Du hast es ja eingeladen. Ja? Also immer Vorsicht. Was reden wir den ganzen Tag? Ein Mädchen ist es mal so gegangen, das hat diese Menstruation als so etwas Schlimmes angesehen, als etwas so Schreckliches wie als ein Fluch. Und ich glaube, dass ich nicht schwanger werden kann. Ich glaube, ne, prüft mal, was habe ich jetzt gesagt? Ich glaube, dass ich nicht schwanger werden kann. Das wäre jetzt verwunderlich, wenn das Mädchen wirklich schwanger wird, nicht? Also, was sage ich? Wie sage ich etwas? Ganz wichtig, prüft euch darin. Schlechte Saat ist dann wie Unkraut. Das hat Unkraut, ich habe im Garten dann, ich gehe ab und zu mal dann drüber und dann versuche ich da was auszustechen und immer das, was ich rauskriegen will, ja, mit so einem langen, ja, Bohrer rein irgendwie und dann macht es. Was ist denn, wenn das macht? Jeder Gärtner weiß das, ne, dann ist die Wurzel abgebrochen. Also das heißt, ich habe so viel Wurzel rausgeholt und irgendwas ist dort unten noch drin. Nicht? Das ist dann schlechte Saat, hat tiefe Wurzeln. Wir als Christen sind froh darüber, dass wir auch diese schlechte Saat mit den Wurzeln zu Jesus ans Kreuz bringen können. Das ist mir sehr wichtig, dass ich euch das immer so zurufen darf, dass diese schlechte Saat sterben kann. Ja, manches stirbt dann auch schichtweise, ja, wie so eine Zwiebel. Ja, manches muss man genauso, wie man oft so sinnlose, schlechte Worte so dahin redet, in ähnlich ofter Weise muss man Buße tun darüber und diese Dinge entkleiden sich dann oft, sodass ein neues Herz entstehen kann. A, in dem Kind, wo man vielleicht etwas Negatives hineingesät hat, oder im Ehepartner oder im Arbeitskollegen, wie auch immer, dann bittet man um Vergebung. Das öffnet Türen. Ihr wisst das. Jesus, ich bitte dich um ein neues Herz, auch aus Grund der Motive. Jetzt ist Ostern. Ihr werdet fragen, meine Güte, gehört das hier dazu? Wenn ich an Ostern denke, dann denke ich immer an Osterfriedensmärsche. Kennt ihr das noch? Aus den 70er Jahren. In der Lausitz konnte man Westfernsehen gucken, da haben wir jetzt gesehen, Hunderttausende jedes Wochenende und zu Ostern immer auf die Straße gezogen. Das ging damals um das Thema, die SS-20 Atomraketen von der Sowjetunion, die stationiert wurden und der NATO-Doppelbeschluss, die dann gesagt haben, ja, da müssen wir auch wieder Atomraketen stationieren. Und das ging dann 10 Jahre, die ganzen 70er Jahre. Es waren Millionen Menschen auf der Straße. Und ich habe damals schon so als Altjugendlicher so bei mir gedacht, so als DDR-Bürger, nicht, der da so rüber geguckt hat, habe ich so bei mir gedacht, meine Güte, die haben ja letztendlich dann, dadurch ist auch die ganze grüne Bewegung entstanden. Natürlich, ich dachte immer, ja, die eine Million hat jetzt von 80 Millionen dort demonstriert, also knapp 1%. Ja, sage ich, die anderen wären wahrscheinlich für Krieg gewesen. So ist es doch nicht. Ne? Aber was haben die bewirkt? Die haben sich nur 10 Jahre aufgerieben und 1983 ist dann trotzdem der Beschluss im Bundestag gefallen, ja, wir müssen dieses Ding dort beschließen und da war es durch. Und ich habe mir dann gedacht, wenn all die Hunderttausende, die können auch demonstrieren, ich habe doch gar nichts dagegen, ist auch richtig, mal auf die Straße zu gehen, aber wenn die alle nach Hause gegangen wären und hätten zu Hause einen Tag mal Frieden gemacht, mit ihrem Ehepartner, mit ihrem Nachbarn, mit ihrem Arbeitskollegen, mal gute Worte mit nach Hause genommen, aus der Friedensdemonstration heraus. Wisst ihr, was da geworden wäre? Na? Und mit diesem Ausblick möchte ich euch in die neue Woche hinauslassen. Ja? Also ihr habt heute was gehört. Ihr wart heute hier bei der Friedensworte-Demo, hier bei uns, hier in den Baptisten- und Brüdergemeinde. Und dann nehmt ihr das mit und ich rufe euch auf, mit euren Worten, ja, wir wissen ja, nicht nur in Wort und Tat sollen wir als Christen tätig sein, aber erstmal mit Wort. Geht mal heim und macht mal mit euren Worten Frieden. Mit eurem Partner, mit Schwiegereltern, mit Kindern, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen. Nehmt das einfach mal mit euren Worten. Und danach lasst doch Taten folgen, ohne Frage, weil Worte sind Schall und Rauch sonst. Das ist auch klar. Aber das nehmt einfach mit, vergebende Worte, versöhnende Worte, mit den anderen zu reden, auch mit Gemeindemitgliedern. Und das möchte ich euch einfach in die nächste Woche mitgeben und euch darin segnen mit gutem Gelingen.